Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einem Gast, der den Erfolg und die Stabilität zurück nach Oldenburg gebracht hat, der nach seiner Rückkehr und 4 schmerzhaften Niederlagen in Serie ganz unten mit dem VfB stand, der uns deswegen heute unbedingt erzählen soll, ob er in diesem Zeitpunkt auch mal gezweifelt hat. Und er soll uns natürlich berichten, wie er und sein Trainerteam danach mit der Mannschaft gearbeitet haben, dass sie wieder zu dieser Einheit geworden sind, die sie die letzten Wochen und Monate gewesen sind. Hier ist Dario Fossi. Hi Dario.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und Leute, ich bin tatsächlich auch nicht alleine, denn an meiner Seite steht noch jener Mann, der seinen anstehenden Urlaub extra ein paar Stunden nach hinten verschoben hat, um heute bei diesem Gespräch dabei zu sein. Henning Behnke. Hi Henning.
Moin, der Flieger geht 3 Stunden später. Freu mich.
Ach komm. Der Flieger, das stimmt doch nicht. Du hast gesagt, es geht zur Nordsee.
Ja, wir fahren mit dem Auto. Ist ja gut jetzt.
Sollte ich das nicht verraten?
Kannst du.
Dario, ich warne dich. Henning hat sich extra Zeit genommen, weil er Fragen über Fragen hat. Aber ich versuche, das Ganze einigermaßen zu lenken.
Och, ich denke, wir haben genug Zeit heute.
Wie wir Journalisten so sind. Wir wollen ja natürlich über das große Ganze sprechen, über deine Monate, die du jetzt hier in Oldenburg beim VfB, wie du sie erlebt hast. Aber wie wir so sind, wir fangen natürlich erstmal mit dem an, was am aktuellsten ist. Was vielleicht nicht ganz so erfreulich war, das Heimspiel am Freitagabend gegen den VfB Lübeck. 0-2 verloren insgesamt. Ach, war das nicht so viel? Und du darfst uns jetzt erklären, warum das trotzdem menschlich war, dass man nach dem geschafften Klassenerhalt dann doch mal so ein Spiel dabei hat.
Ja, man muss nicht so ein Spiel haben, aber es kann halt natürlich auf jeden Fall passieren. Ich hatte das, glaube ich, in der Pressekonferenz auch schon gesagt, dass es menschlich ist, nach so einer Saison so einen kleinen Leistungsabfall einfach auch zu haben, weil die Saison sehr, sehr hart war. Ich habe es ja jetzt mehrere Monate mitgemacht und gesehen, wie schwer und wie mental beanspruchend das ist. Und wenn man eine Woche vorher dann diese Last beiseite legen konnte und danach natürlich dann auch 6-mal gewechselt, kann es dazu kommen, dass man vielleicht nicht 100% das abruft, was man kann. Deshalb ist es für mich menschlich und es ist dann auch in Ordnung, auch wenn wir gerne gewonnen hätten im letzten Heimspiel. Aber wir haben natürlich aber auch, das muss man auch anerkennen, gegen einen Gegner gespielt, der an dem Tag jetzt nicht einfach so zu uns gekommen ist und einfach das Spiel gespielt hat, sondern einfach heiß war, sehr aggressiv war und uns dann halt diese Prozent abgekauft oder genommen hat. Und deshalb kamen wir dann sehr schleppend ins Spiel, beziehungsweise wir kamen ins Spiel, nur Lübeck hat es dann einfach gut gemacht und dann waren sie halt auch diesen Deut besser als wir.
Haben natürlich durch die frühe Führung, 3. Minute war es, glaube ich, durch John Possel, dann direkt auch die ganze Zeit die Führung im Rücken gehabt. Ja, man kann nicht sagen, dass ihr es nicht versucht habt, aber es wirkte so an diesem Tag, dass immer mal so der letzte Schritt fiel, dass so ein bisschen die Luft raus war. Du hast es gerade angesprochen, du hast ja auch 6-mal gewechselt, glaube ich, relativ normal in dem letzten Heimspiel, wobei man muss auch, glaube ich, bewerten, von diesen 6 Wechseln waren, glaube ich, 3 oder 4 auch zwangsläufig. Ne? Anwar Adam verletzt, Johnny Peitzmeier war angeschlagen, Patrick Möschel angeschlagen, noch eine Gelbsperre von Willem Hofrogge. Also du hast jetzt nicht auch nur gesagt, ich tausche einfach mal die ganze Mannschaft. Wie sehr hast du das von der Seitenlinie aus gesehen, dass da eben nicht so die Abläufe da waren, wie sie sonst die letzten Wochen da waren?
Auch gesehen, ich habe viele gute Dinge trotzdem gesehen. Ich finde schon, dass wir, wenn man sich die erste Minute anguckt, spielen wir, glaube ich, eine Minute Ballbesitz, bis wir eine riesen Torschance herausspielen. Die Mannschaft ist schon sehr fokussiert und weiß, was für Abläufe wir haben. Deshalb hatte ich mir gesagt, wenn wir jetzt 6-mal wechseln, es war halt auch schwierig, weil wir 12 Spieler hatten, die wir eigentlich integrieren mussten oder wollten, im Vergleich zur Woche vorher. Wir sind ja mittlerweile, spielen wir 11 gegen 11 im Training und haben dort auch Auswechselspieler, weil wir momentan echt alle verletzt hatten, gesund hatten. Und wir wollen natürlich jedem irgendwas zurückgeben. Dann hatten wir die Überlegung, ob wir komplett wechseln oder eine gewisse Stabilität drin haben. Und dann haben wir uns für die Mitte entschieden, gesagt, okay, wir wechseln 5-6 Mal und behalten so ein bisschen Stabilität drin Und ich finde nochmal, also wir haben ordentlichen Ball gespielt. Ich finde, vom Ballbesitz waren wir gar nicht mal so schlecht, aber der Gegner hat es einfach auch wirklich, wirklich gut gemacht. Und das hat uns vielleicht nicht so in die Karten gespielt, beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Mannschaft oder wir das so erwartet haben, dass uns Lübeck so aggressiv anläuft, so aggressiv bespielt. Und wir haben es dann versucht, weil wir gesagt haben, heute ist ein Tag, wo wir alles bitte liegen lassen. Also kein Druck, wir wollen spielen, auch wenn sie uns anlaufen, auch wenn sie uns stören wollen. Wir haben das in den letzten Wochen wirklich gut gemacht oder viel, viel besser gemacht. Und wir wollen es einfach mitnehmen. Und so fällt auch das 1-0. Wir spielen uns eigentlich zweimal wirklich richtig gut raus. Dann kommt der eine letzte Pass nicht, dann sind wir kurz offen. Dann macht's Possel super. Und danach haben wir aber nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Wir wollten einfach unbeschwert Fußball spielen. Und das hat dann an dem Tag dann einfach auch nicht gereicht.
Weil du die erste Chance gerade ansprichst, ich habe nochmal nachgeguckt, 29 Sekunden waren das. Da war die erste große Chance für den VfB. Ich glaube auch, wenn der Ball reingeht, toll in die Mitte gelegt, das geht dann um Zentimeter, ne, ob der Ball aufs Tor kommt oder nicht. Wenn der Ball reingeht, kann das ein anderes Spiel werden. Die Sonne scheint, die Bude ist voll, gute Stimmung, sogar mal ein Gästeblock, wo auch was herkommt. Also was ja Fußball ausmacht eigentlich, was wir in der Regionalliga Nord leider so wenig haben. Dann kann das anders laufen, ne? Dann ist die Mannschaft vielleicht auch mental anders da. Aber so kommen zwei Sachen zusammen. Die Mannschaft mit dem Kopf vielleicht schon beim Klassenerhalt oder neue Spieler dabei. Und da, wir haben es gerade gesagt, ein VfB Lübeck, der das wirklich noch voll angegangen ist. Die haben hochgepresst ohne Ende. Dann war es dann vielleicht auch schwer mental, das dann noch auf die Kette zu kriegen. Aber Fußball ist so, wenn das 1-0 reingeht nach 29 Sekunden, dann haben wir vielleicht einen ganz anderen Nachmittag und feiern das ganze Wochenende durch, wer weiß.
Das stimmt. Ist natürlich auch ein Teil der Bewertung. Ich glaube, Lübeck seit 13 Auswärtsspielen, wenn ich es jetzt richtig weiß, ungeschlagen. Inzwischen punktgleich mit dem VfB in der Rückrundentabelle, beide 30 Punkte.
Aber Lars, es ist noch möglich, Rückrundenmeister ist noch möglich. Ein 2-0 in Havelse oder ein 3-1 reicht, weil ich nicht davon ausgehe, dass Lübeck Freitagabend mit 4 oder 5-0 gegen Bremen 2 gewinnt. Dann kann es noch was werden. Ist das was Wichtiges eigentlich oder habt ihr gesagt, komm her, brauchen wir auch nicht?
Ich habe aufgehört, mich an den Zielen messen zu lassen oder meine Glückseligkeit an den Zielen zu bewerten. Ich habe gemerkt als Trainer, dass ich dafür da bin, eine Mannschaft gut einzustellen und ihnen zu zeigen, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir unsere Philosophie auf den Platz tragen wollen. Und das ist für mich mittlerweile ja wirklich wichtiger geworden, als ein Ziel auszugeben. Ich bin der Meinung, wenn wir an uns arbeiten tagtäglich und uns verbessern, wird der Erfolg von alleine kommen. Und deshalb glaube ich schon, dass wenn wir uns stetig verbessern und immer besser Fußball spielen, besser verteidigen, so ein Ziel am Ende dabei rauskommen kann. Aber ich möchte dann am Ende des Tages, wenn wir jetzt in Havelse vielleicht nur 1-0 gewinnen oder unentschieden spielen und wir werden am Ende des Tages Zweiter oder Dritter in der Rückrundentabelle, finde ich nicht, dass die Rückrunde an sich oder das, was wir geleistet haben, weniger gut ist, als wenn wir jetzt Erster wären. Deshalb ist es immer schwierig, weil wir uns immer an den Zielen messen lassen. Aber im Endeffekt, ja, die Hinrunde war wirklich bescheiden. Aber die Rückrunde war wirklich gut und hat gezeigt, was wir imstande sind zu leisten und was für eine Entwicklung da ist. Und das ist, glaube ich, wichtiger, als am Ende da ganz oben zu stehen. Mhm.
Okay. Ja, ich glaube, es wäre auch ein absoluter Fehler, jetzt sich an diesem Ziel messen zu lassen. Aber ich glaube, du hast es auch sehr passend gesagt. Und zum Beispiel der Lübecker Trainer hat es in der PK nach dem Spiel bei euch auch sehr passend gesagt. Das ist natürlich auch immer nochmal so eine kleine Zusatzmotivation zu sagen, ne? Also er hat, glaube ich, erzählt, ja, wir sind 3 Punkte hinter dem VfB in der Rückrundentabelle gewesen. Das war so ein kleiner Motivationsschub für uns zu sagen, da wollen wir heute gleich ziehen. Und für euch jetzt nochmal am Sonntag einfach zu sagen, naja gut, wir haben die Chance, diesen goldenen Ananas-Titel, ich meine, der ist nichts wert, zu holen. Lass es uns doch versuchen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich wollen wir es versuchen, natürlich wollen wir am Ende da gerne oben stehen, das ist klar. Aber das ist, wie gesagt, das meine ich wirklich ernst. Das ist nicht, ich messe mich nicht nach dem Rückrundentitel, sondern nach dem, was wir geleistet haben. Und das muss ich schon sagen, das war hat die Mannschaft echt toll gemacht.
Ich denke, es wäre einfach so ein schönes Schmankerl für das Umfeld, da nochmal sagen zu können, die Hinrunde war eine Katastrophe, das muss man so sagen, sportlich. Und dann aber jetzt die Rückrunde als Erster tatsächlich abzuschließen, das ist ein bisschen was fürs Herz. Und das ist auch so ein Startschuss vielleicht in die neue Saison schon, dass man sagt, hier ist Potenzial, wir haben eine gute Mannschaft. Es ist letztlich egal, genau wie du sagst, ob du Erster, Zweiter, Dritter bist in der Rückrundentabelle. Aber so fürs Gefühl sagen zu können, wir waren Rückrundenmeister. Und Lars Blanke schreibt im Sommer dann in den Saisonvorbericht, der Rückrundenmeister. Und in der Kicker-Umfrage, wenn die Trainer gefragt werden, sagen wieder alle, oh, mit dem VfB Oldenburg muss man rechnen.
14 von 18 letzte Saison.
Genau, da wollte ich hin. Ich finde, wäre schon schön, wär schon schön.
Letzter kleiner Aspekt zum Lübeck-Spiel, dann wollen wir mehr über das Große und Ganze reden. Jetzt haben wir gerade drüber geredet, 6 neue in der Startelf. Wie streng bist du so in der Bewertung dieses Spiels? Weil es geht natürlich auch darum, dass die Jungs sich ja zeigen wollen. Sie haben alle ihre Ansprüche. Es geht auch bei dem einen oder anderen vielleicht noch um den Vertrag für die neue Saison. Oder muss man da das Spiel tatsächlich dann außen vor lassen und eher dann so die letzten Wochen und Monate sehen?
Nein, die Analyse, die wir gemacht haben, die wird ganz normal laufen wie sonst auch. Natürlich mit vielleicht einem kleinen Aspekt des Punktes, was wir besprochen haben, dass die Last abgefallen ist. Aber wir zeigen immer Dinge, die wir vorhatten, ob es gut gelaufen ist oder nicht. Und genauso machen wir es jetzt auch. Also wir zeigen den Spielern, was wir gut gemacht haben, was wir vorhatten. Erstmal auf jeden Fall, was wir hatten wir vor, wie haben wir es gespielt, gut oder schlecht. Und noch ein paar andere Sachen, die für unser Spiel wichtig sind. Und das müssen sie auch jetzt zu Gesicht bekommen. Natürlich mit dem Aspekt, dass wir vielleicht sagen können, wir haben 6-mal gewechselt, also die Statik hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Aber jeder weiß eigentlich Bescheid, was wir bespielen wollen.
Okay, ich glaube damit haken wir den VfB Lübeck an dieser Stelle ab.
Aber vielleicht können wir eine Sache noch sagen.
Henning, du darfst alles sagen. Das habe ich dir vorher gesagt.
Das ist ganz lieb.
Hau rein.
Nee, weil Dario, du hast ja mal vor ein paar Wochen mal kritisch angemerkt, dass das Stadion nicht sonderlich voll ist. So, nun haben wir über 4.000 Leute gehabt, was nicht nur an den Gästefans liegt, sondern auch an den heimischen Fans.
300 waren es aus Lübeck.
300 sogar, genau. So, also deutlich über 4.000 Zuschauer. Dadurch haben wir jetzt einen Saisonschnitt von über 3.000. Wenn man das Pokalspiel gegen Emden noch dazu nimmt, dann ist es noch mal höher gewesen. Das hat der VfB Oldenburg in seiner Geschichte in der vierten Liga noch nie gehabt. Ein Schnitt über 3.000. Das ist also das Beste, was wir jemals hatten. Nach der Kritik von ein paar Wochen. Was sagst du jetzt dazu?
Ich bin unheimlich glücklich, dass das so ist. Das sollte jetzt auch nicht böse rüberkommen. Ich weiß zu meiner Anfangszeit, auch wenn ich hier zur Corona-Zeit gekommen bin, aber hier waren vielleicht 1.000 Zuschauer im Schnitt vor meiner Zeit. Und jetzt so einen Schnitt zu haben, ist Weltklasse. Das ist toll, das zeigt eine Entwicklung. Das zeigt auch, dass wir in den Jahren jetzt zuvor wirklich gut gearbeitet haben. Und ich spüre immer noch diese Dankbarkeit, die die Fans wirklich uns zurückgeben nach den Jahren jetzt mit dem Aufstieg oder mit der Art und Weise, wie wir hochgegangen sind oder wie wir uns präsentiert haben. Das ist wirklich toll. Und das nochmal, das meinte ich nicht böse. Ich hatte nur das Gefühl, dass wir als Stadt, als Verein irgendwie es schaffen, doch mehr Zuschauer zu generieren, weil wir gesehen haben, auch in der dritten Liga, wie viele Zuschauer da sein können, wie viele Zuschauer Lust haben auf uns. Natürlich sind wir abgestiegen, natürlich haben wir jetzt nicht unser tollstes Gesicht gezeigt in den letzten 2 Jahren, weil wir einfach in der Regionalliga jetzt 2-mal um Abstieg gespielt haben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, man kann eventuell noch ein bisschen rauskitzeln und vielleicht mal die 4 knacken, und es ist doch toll, dass es zum Schluss geklappt hat.
Das ist so, gerade weil der Oldenburger an sich da auch wirklich hart zu knacken ist. Also es ist immer in Oldenburg schon immer schwer gewesen, die Leute zu mobilisieren. Da brauchst du wirklich eine Serie von, ich weiß nicht, wie viele Spielen, die du gewinnst oder dass du ganz oben angreifst. Und das war auch beim VfB immer ligenunabhängig. Das war sogar in der zweiten Bundesliga in den 90er Jahren so, als es dann gar nicht lief und man irgendwie 18. war, da hast du auch nur 2.500 Zuschauer gehabt. Genauso begeisterungsfähig ist man dann aber auch. Wir haben auch in der fünften Liga 7.000, 8.000, 9.000 Zuschauer zu den großen Spielen gehabt. Also wenn es läuft, dann ist der Oldenburger da, aber er muss erst ein bisschen gekitzelt werden. Und da seid ihr hier auf dem richtigen Weg.
Henning, da sind wir schon wieder in den 90ern zurück. Du bist einfach der Mann für die Geschichte hier.
Ja.
Da lacht er. Dario, wir wollen zurückgehen in deinen Start. Ende September bist du zurückgekommen. Kleine Podcast-Empfehlung für alle, die nochmal im Detail hören wollen, was deine Beweggründe waren. Du warst 2 Tage nach deinem Debüt gegen St. Pauli hier schon im Podcast. Hast erzählt, was alles Faktoren waren, warum du zurückgekommen bist und so weiter. Und dann kamen 4 Niederlagen in Serie. Ich benutze nochmal ein Zitat, was du damals im Podcast gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, ich habe eine Mannschaft gesehen, die mental nicht da war, also nach deiner Rückkehr. Man hat gemerkt, dass sie gerade einen Rucksack auf hat, den sie schwer tragen kann. Es war so, dass nicht nur ein Rucksack da war, sondern alle haben was hineingeschmissen. Jeder hatte seinen Rucksack auf. Was war die Schwierigkeit, diesen Rucksack loszuwerden in den Wochen danach? Was hast du gemacht? Oder ihr gemacht? Das gehört ja mein Trainerteam dazu.
Es war sehr, sehr schwer. Das muss ich offen zugeben. Es ist auch zum ersten Mal, dass ich eine Mannschaft während einer Saison übernehme, vor allem wenn sie auch jetzt erstmal unten ist. Es war unfassbar schwer, weil man schon gemerkt hat, wie ich es damals schon gesagt habe, dass vom Kopf her die Spieler nicht das gerade abrufen können, was sie eigentlich können. Das hat man schon am ersten Training gesehen. Aber es ist ja auch verständlich, wenn man ambitioniert reingeht und dann da unten steht und merkt, oh, irgendwie läuft es hier nicht. Es prasselt alles auf uns ein. Ich muss sagen, dass beim ersten Spiel ich aber dann schon für mich realisiert habe, die Jungs können das, aber wie kriegen wir das dort raus? Ich habe es dann versucht, ich habe mich ein bisschen an Nagelsmann gehalten, als er Hoffenheim übernommen hatte damals in seiner ersten Station. Da hat er nicht angefangen zu sagen, ich stabilisiere, sondern ich feuer alles raus und gehe da rein. Das ist ja gut gelaufen damals. Und ich war mir sicher, wenn wir das genauso machen, kommen wir da auch schnell raus. Dann natürlich gewinnst du das erste Spiel 4-0 und denkst dir, wow, es ist geil, das geht genau so weiter. Aber wir haben gesehen, dass wir noch nicht so sauber und so sicher sind. Und ich dann in diesen Mechanismus dann rein mussten, sie dann doch zu stabilisieren. Ich finde, außer das HSV-Spiel waren wir eigentlich trotzdem auch immer da. Ich finde, gegen Kiel spielen wir ein tolles Spiel. Wir verlieren 3-0, eigentlich darf ich nicht sagen, aber wir waren in meinen Augen klar besser. Kiel schießt dreimal aufs Tor und schießt 3 Tore.
Das war zudem das ominöse Spiel mit 13 Verletzten, glaube ich, und trotzdem einer eigentlich guten Leistung mit einem sehr schlechten Ergebnis.
Ja, über die Verletzten können wir dann gerne auch noch sprechen. Ja. Aber ich finde, auch diese Mannschaft mit den ganzen Verletzten hätte es schaffen können. Und das habe ich der Mannschaft immer gesagt. Ich habe in allen Spielen, auch die wir verloren haben, eine Entwicklung gesehen, die nach vorne geht. Aber sie ist halt so marginal, dass sie einfach auch schwer zu sehen ist oder schwer zu greifen ist für die Mannschaft. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir immer gezeigt haben, wie wir es sehen wollen, was wir sehen wollen, wie wir spielen wollen, wie wir verteidigen wollen. Und wir haben in jeder Analyse sind wir eigentlich rein und wussten, jetzt gehen wir der Mannschaft wieder auf die Nerven, weil wir wieder zeigen, so wollen wir rausspielen, so wollen wir verteidigen, so wollen wir nachschieben, so wollen wir die Standards, so wollen wir das. Und es war irgendwann mal, habe ich mich schon selbst blöd gefühlt, weil wir es zum 100. Mal wieder gezeigt haben. Immer positiv bleiben, positiv bleiben. Was wir aber dann gemacht haben, ist, dass wir dann erstmal auf Stabilität gegangen sind, gesagt haben, lass uns erstmal das Fußballspielen weglassen und nur erstmal reinkämpfen und in den Situationen, wo wir ins Spiel kommen können, nehmen wir das gerne an. Aber von hinten heraus fangen wir erstmal vielleicht nicht an, Tiki-Taka-Fußball zu spielen, sondern kommen vom Einfachen ins Schweren. Und dann haben sie gemerkt, wow, wir verteidigen super gut. Und als das Verteidigen gut war, haben wir gesagt, jetzt müssen wir aber auch irgendwann mal Fußball spielen. Und so hat das eine mit dem anderen zusammengegriffen und so ist die Entwicklung immer weiter nach vorne gegangen und natürlich hat uns dann die Pause auch sehr gut getan.
Jetzt hast du so gesamt auf die Mannschaft geschaut. Die Spieler, die in den vergangenen Wochen und Monaten hier am Tisch standen mit uns und den Podcast mit aufgenommen haben, haben vielfach gesagt, sehr ehrlich gesagt, dass es in der Mannschaft auch in der Hinrunde nicht so funktioniert hat. Ich glaube, Raphael Brandt hat davon gesprochen, dass es die neuen Jungen gab und die alten Erfahrenen. Und weil es dann sportlich nicht lief, gab es auch Reibereien und es war nicht so einfach. Wie hast du das wahrgenommen, als du gekommen bist? Ich meine, du warst ja eigentlich nie ganz weg. Du hast die Spiele alle gesehen. Ich glaube, die Heimspiele warst du alle im Stadion. Das eine Spiel hast du sogar mit kommentiert für den Nord-FV. Das habe ich damals auch vom Sofa aus gehört und immer gedacht, aha, jetzt sagt er hier, taktisch könnte man jetzt das machen. Hat bis zuletzt immer noch an die Mannschaft geglaubt. Das hörte sich so ein bisschen an, als ob ein Fan kommentiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber dann kam am Ende dann das entscheidende Tor, was wir bekommen haben. Da haben alle anderen, die zugeguckt haben, haben schon gedacht, okay, das Spiel ist eh gelaufen, aber Dario hat noch bis zum Schluss an die Mannschaft geglaubt, so hast du es zumindest damals gesagt. Also du warst ja nie ganz raus und du kennst ja auch viele Spieler noch. Also ich nehme an, du hast vorher auch schon viel gehört, wie es läuft und wie es aussieht innerhalb der Mannschaft. Aber wie hast du das wahrgenommen, das Mannschaftsgefüge, die Stimmung in der Mannschaft, als du dann wirklich offiziell wieder da warst?
Ja, mir war es wichtig, mit allen Spielern zu sprechen und deren Meinung zu hören, was hier läuft, wie sie sich fühlen, was vielleicht fehlt hier. Und natürlich hat man da schon Rückmeldung bekommen und hat das weiterhin beobachtet. Ich bin Verfechter von Positivität. Ich kann in ein Konstrukt, fühle ich mich nicht wohl, wenn es immer zu negativ ist oder überhaupt negativ. Ich weiß, dass man Sachen kritisch besprechen kann, aber auch das muss ja eine Stärke sein, zu sagen, man kann was ansprechen, ohne dass es böse rüberkommt. Und wir haben dann geschaut und wir haben schon auch gemerkt, dass es Spannungen gibt. Aber es ist ja auch fast nicht klar, aber wenn du unten stehst und du vielleicht da dich gar nicht unten siehst, dann zeigst du natürlich vielleicht oder nimmst es erstmal nicht an, dass du die Fehler machst. Und das war ganz eklatant, dass man gesehen hat, dass die Fehler immer irgendwie beiseite geschoben wurden oder an jemand anderen abgeben wollte. Und das haben wir versucht zu minimieren oder aufzuheben, dass wir sagen, ihr dürft alle Fehler machen, das ist alles in Ordnung. Wir müssen halt nur gerade stehen und gucken, dass wir entweder diese Fehler nicht mehr machen oder sie als erstes auch ausbügeln wollen. Und es kam dann irgendwann mal so eine Akzeptanz, glaube ich, auch rein, zu sagen, ich darf einen Fehler machen, ich werde hier nicht gleich irgendwie zur Sau gemacht oder ich werde hier niedergemacht oder ich werde hier rausgenommen. Wir haben versucht zu zeigen, das ist jetzt gerade nicht gut, das machst du gerade nicht gut, aber lass uns daran arbeiten, dass es so und so besser wird. Und so haben die Spieler, glaube ich, ein bisschen mehr Gefühl bekommen und haben in die Akzeptanz gekommen für die ganze Gruppe. Und dann hat die Gruppe auch gemerkt, dass sie zusammen einfach besser ist als in Grüppchen, die einfach auch dann da sind. Die sind überall. Aber auch Grüppchen können sich ja zusammenfinden und das haben sie Stück für Stück immer mehr gemacht. Wir haben mehr Struktur reingebracht und und irgendwann mal, wenn der Erfolg dann wieder kommt, dann ändert sich das ja dann natürlich alles ins Positive. Aber auch dann müssen wir zusehen, dass wir nicht irgendwie die rosa Brille aufhaben, sondern weiterhin drauf gucken und sagen, das ist gut, aber diese ein, zwei Sachen, die finden wir, die gehen gerade wieder in die falsche Richtung, lass uns die wieder in die richtige Richtung schieben und das ist uns gut gelungen.
Jetzt hast du gerade kurz, oder wir haben ganz kurz über die Verletzten gesprochen. Die waren natürlich ein Faktor in der Hinrunde und es ist sehr auffällig, dass der VfB inzwischen wesentlich weniger Verletzte hat. Ist das Zufall oder habt ihr irgendetwas gezielt verändert, gesteuert? Ich glaube, du hast immer davon gesprochen, dass du sehr genau auch bei denen hinguckst, die so ein paar Probleme hatten, bis sie wirklich wieder komplett einsteigen. Habt ihr da im Team gezielte Maßnahmen getroffen oder ist das auch so ein bisschen natürlich Zufall, dass man mal eine Pechsträhne haben kann, was Verletzungen anbetrifft? Aber Fakt ist, ihr habt die letzten Wochen fast im gesamten Kader gespielt.
Nein, wir haben höllisch aufgepasst.
Okay.
Ich höllisch aufgepasst. Ich weiß auch, dass ich den ein oder anderen Spieler damit vielleicht genervt habe oder wir genervt haben oder die Spieler auch ein Stück weit vielleicht etwas enttäuscht waren. Es war uns so wichtig, dass wir alle zurückbekommen und aber auch dann auch beibehalten. Wir können keine Verletzungen ausschließen, die können passieren. Aber wir haben, es muss ja jeder Spieler bei uns morgens Monitoring abgeben, wo er seine Gefühlslage abgibt, das ist eine App, wo er dann draufklickt, mir geht's gut, wie geht's ihm gut. Da gucken wir drauf und wenn einer rot geleuchtet hat, dann haben wir es nicht einfach so gelassen. Wir sind hin, haben gesagt, was ist los? Haben gesprochen, haben gemerkt, okay, braucht dieser Spieler heute Training oder braucht er es nicht? Dann haben wir ja Daten, die wir erheben durch Tracker, wie die Laufleistungen sind, wie die Leistungen an sich sind. Und dann haben wir natürlich geguckt, wie er sich gibt im Training. Das sieht man ja auch. Manchmal sieht man, ob einer die ganze Zeit den Kopf unten hat. Und dann führen wir Gespräche. Und das war uns dann immer wichtig, wenn ein Spieler angemerkt hat, dass es ihm gerade nicht gut geht oder Probleme hat, haben wir sie rausgenommen. Also ich habe noch nie so eine Vorbereitung gehabt wie jetzt. Es war irgendwie tagtäglich haben wir Spieler rausgenommen. Entweder haben sie vielleicht nur die ersten 30 Minuten mitgemacht oder haben an dem Tag gar nicht mitgemacht, um einfach ihnen einen Tag mehr Verschnaufpause zu geben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das fast jeder mal genießen durfte. Und wir geguckt haben, dass wir nicht überpacen, sondern sie so aufbauen, dass sie ein gewisses Level erreichen, was sie brauchen, um sich so zu stabilisieren, dass es läuft. Und ich muss sagen, haben wir als Staff-Team wirklich gut gemacht, auch wenn ich weiß, dass der eine oder andere Spieler es vielleicht auch zum Kotzen fand, weil wir ihn dann rausgenommen haben, weil wir ihn dann halt auch nicht spielen lassen, weil wir gesagt haben, wir verzichten lieber für ein Spiel auf dich und haben doch gerade jetzt 22 fitte Spieler und du bist halt vielleicht gerade nur zu 90% fit, dann haben wir es getauscht. Und im Endeffekt gibt es uns recht, weil wir, das hat uns auch natürlich stark gemacht. Wenn ich unsere Bank gesehen habe, das war dann schon schön, weil wir wussten, wir können 5-mal nachlegen. Und das macht uns gerade nicht schlechter, sondern vielleicht sogar stärker.
Ja, finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt tatsächlich, weil es eben nicht nur offensichtlich ja nicht nur um körperliche Probleme mal geht, sondern eben auch gerade um das Mentale, muss man mal einen Tag Pause haben. Jeder hat mal ein privates Problemchen, keine Ahnung, man fühlt sich nicht so gut. Und wie du gerade gesagt hast, offenkundig wirkt sich das ja offensichtlich sehr gut auf den Gesamtgesundheitszustand der Mannschaft aus. Das ist ja auch wesentlich professioneller, sage ich jetzt mal, als bei vielen anderen Vereinen in der Regionalliga Nord. Da könnt ihr vielleicht auch einen kleinen Vorteil draus ziehen.
Nein, mir ist das wichtig. Ich sehe es ja an mir selbst. Also wenn ich mental andere Probleme habe, die ich haben darf und kann, weiß ich, was ich imstande bin abzurufen. Und das ist teilweise nicht viel. Und da würde ich mir auch mal wünschen, vielleicht mal 1 oder 2 Tage den Kopf abzuschalten und was anderes zu machen. Und am Ende des Tages müssen die Spieler auf dem Platz das abliefern. Und vor allem ist mir das Training zu wichtig. Und ich kann es schwer haben, wenn ich jemanden im Training habe, der gerade mit dem Kopf nicht da ist, weil ich schon sehr viel verlange. Und die Mannschaft ja eigentlich an sich ja auch. Und wenn er das gerade nicht abrufen kann, dann tut er mir einen Tag Pause besser, weil dann habe ich vielleicht einen Spieler weniger, aber die gerade da sind, sind zu 100% da. Und das hat uns ja auch stark gemacht, dass wir als Mannschaft so stark waren und uns so gefordert haben und so die besten Sparringspartner waren, dass wir uns so entwickeln konnten. Und der andere, der halt gerade nicht konnte, wusste, ich kann gerade Pause machen, weil ich gerade über 20 Spieler habe, die das auffangen können. Und das ist mir wichtig. Und das habe ich in den letzten 1-2 Jahren für mich so sehr, sehr wahrgenommen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg.
Sportlich kommen wir so ein bisschen zum Thema Wendepunkt. Bevor ich jetzt ganz viel rede, gab es für dich einen sportlichen Wendepunkt? So das eine Spiel, wo du sagst, das war unfassbar wichtig. Ich würde da gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber vielleicht erstmal ganz offen gefragt. Oder ist es einfach alles eine Entwicklung für dich?
Boah, es waren mehrere Spiele, Wendepunkt will ich jetzt nicht sagen, aber es gab so Spiele, die uns vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gegeben haben oder Selbstsicherheit gegeben haben. Das war auf jeden Fall das Spiel, was wir gegen Meppen hatten, weil es einfach das erste Spiel nach der Pause war. Jeder wusste, wie schwierig es ist. Jeder wusste, wie starten wir hier rein? Und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, vor allem defensiv, hat uns, glaube ich, nochmal zusammengeschweißt zu sagen, ey, gegen uns, wir wussten, also wir sind, wenn man sich so die Statistik anguckt, haben wir, auch wenn wir da unten standen, haben wir die wenigsten Torchancen zugelassen in der ganzen Liga. Wir haben aber halt nur prozentual die meisten Tore davon geschluckt. Also es war Wahnsinn. Wir waren Platz 1 in Torchancen gegen uns, aber in der Verwertung der Tore waren wir irgendwo ganz weit unten.
Okay.
Aber wir wussten, wir verteidigen gut und dann in dem Tag, Meppen hat, glaube ich, eine Torchance gehabt. Das war schon stark, das hat uns gezeigt, wir sind stabil. Wenn ich jetzt das Spiel gegen Kiel, glaube ich, war es, haben wir angefangen, mal richtig Fußball zu spielen. Und dann haben wir da gemerkt, ey, wir können das auch, weil im Training war teilweise das fußballerisch um Klassen besser als im Spiel, weil es halt erstmal nur Training war, aber wir haben gesehen, es funktioniert. Deshalb war es für uns als Trainerteam, eigentlich waren wir ganz relaxed, weil wir gesagt haben, irgendwann mal wird das auch auf im Spiel zu sehen sein. Und gegen Kiel haben wir dann angefangen, mal so richtig guten Fußball zu spielen. Und das hat sich natürlich dann auch weiter verfestigt. Jetzt kann ich schon sagen, es ist nicht alles super optimal, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber wir wollen schon Fußball spielen. Ich denke schon, dass man das sieht. Und wir wollen gut verteidigen. Und das sieht man auch. Und wir haben einen Plan. Und das waren so 2 Schlüsselspiele, die ich für mich nehme. Aber für mich ist jeder Spieltag eine Entwicklung gewesen.
Spannend, dass du 2 Spiele raussuchst, die nach der Winterpause waren. Also du sagst ja, Wendepunkt ist es nicht, aber die Entwicklung deutlich aufzeigen. Ich hätte noch an Spiele gedacht vor der Winterpause, zum Beispiel die Niederlage zu Hause gegen Drochtersen, 2-3 war das, glaube ich, ne? Das war eine ansprechende Leistung, habe ich noch so im Kopf. Da hat man, du hast eben vom 0-3 gegen Kiel gesprochen in der Hinrunde, aber das war im Spiel für mich doch das, und da hat man auch gesehen, was die Mannschaft imstande, das habe ich letztes Mal schon falsch gesagt, ne? Was die Mannschaft
imstande ist zu leisten.
Imstande ist zu leisten.
Ich glaube, dass Dario tatsächlich über das Rückspiel in Kiel gesprochen hat, oder? Gerade?
Genau, und davor haben wir aber schon mal über das 0-3 eben gesprochen, wo du auch gesagt hast, klar, bessere Mannschaft, die haben 3 Chancen, schießen 3 Tore. Das heißt aber ja, dass der Start in diese Restrunde, wie wir sie hier immer nennen, nach der Winterpause, dass das auch wirklich ein bisschen tricky war. Ne? Wusstet ihr da, wo ihr steht? Wusstest du, okay, jetzt spielen wir gegen Meppen dann in Bremen? Das waren ja 2 Knallerspiele. Wenn du
bei nur noch 12 Spielen, das haben, da haben wir drüber gesprochen. Spielen,
genau.
Sehr schwerer Start.
Da kannst du auch 0 Punkte holen aus den beiden Spielen, dann holst du 6 Punkte. Also man kann sich ja mal die Tabelle anschauen, wo wir ohne diese 6 Punkte stehen würden. Also da war dann auch wirklich Spannung da nach der Winterpause, oder?
Ja, also im letzten Jahr war es so, dass wir uns eigentlich, weil wir die Zeit ja gar nicht hatten, so richtig tief immer reinzugehen, das war ja immer von Woche zu Woche, haben wir uns eigentlich von Spiel zu Spiel gehangelt und versucht, ganz schnell zu optimieren. Aber wir haben ja gesehen, auch wenn wir optimiert haben, ist es halt nicht gut gegangen. Dann 4-mal verloren. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, okay, Trochtersen ist super, kommst du zurück. Aber trotzdem war es ja noch fehlerhaft. Und dann gewinnst du ein Spiel, was auch wieder ganz knapp ist gegen Bremer SV, was du ganz klar gewinnst. Aber bist du am Ende 2 Mann weniger. Die schießen in der letzten Sekunde noch ein Tor und dann sieht es sehr knapp aus, obwohl es eigentlich ganz klar war. Dann verlierst du direkt wieder das nächste Spiel. Wir waren ja gar nicht in so einem Flow drin, irgendwo ja eine Entwicklung spürbar nach vorne zu bringen. Auch wenn es für mich spürbar war, weil ich gesehen habe, sie entwickelt sich, aber wir sind noch nicht gefestigt. Und die Pause haben wir gebraucht, weil wir einfach Abläufe gebraucht haben, Punkte, die Mannschaft weiß, die unverhandelbar sind, die wir als Mannschaft brauchen, welche Flexibilität wir brauchen. Und dann sind wir ehrlich, war die Vorbereitung ja jetzt auch nicht so, also von den Spielen her, so gut, dass man jetzt in das erste Spiel gegangen ist und gesagt hat, ja, ich freue mich jetzt. Was mich gefreut hat, ist, dass es Meppen war und Werder, ohne despektierlich zu wirken, aber hätten wir jetzt gegen Todesfelde gespielt, das erste Spiel, kann es dazu führen, dass man auch von draußen, ja, das ist Todesfelde, gegen die müsst ihr ja gewinnen, und so weit waren wir ja noch gar nicht, dass man sagt, ihr seid jetzt der große VfB, ihr gewinnt auf jeden Fall jetzt hier gegen Todesfelde. So kam es mir ganz gelegen, dass es Meppen war, weil der Fokus total, das war schon sehr spürbar. Und die Woche vor Meppen, muss ich wirklich sagen, da war es das erste Mal, dass ich gespürt habe, die sind da und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie das Spiel läuft und wie es dann gelaufen ist, hat die Woche total wiedergespiegelt. Das hat man schon gut gesehen.
Du hast wirklich dann auch ein Spielsystem wirklich fest installiert. Das heißt, ihr habt eigentlich immer wirklich im gleichen System gespielt. Die einen sagen 4-2-3-1, die anderen 4-3-3. Da würde mich gleich mal interessieren, wie es du sagen würdest. Ich glaube, aus der Mannschaft heißt es eher 4-3-3 mit zwei Achtern im Mittelfeld, um nicht zu fachlich zu werden. Aber es sind dann natürlich immer die gleichen Abläufe. Vorher ist der VfB häufiger zwischen Viererkette, Dreierkette etc. gewechselt. Hast du dir das fest vorgenommen gehabt? Wir müssen unser System haben, in dem jeder seine feste Aufgabe kennt? Oder hat sich das auch so ein bisschen aus der Situation heraus entwickelt?
Die Mannschaft braucht schon Stabilität und dann braucht sie, glaube ich, schon ein, ja, sprechen wir jetzt von System, von Positionierung erstmal. Ich glaube, man kann es nennen, wie man will. Im Endeffekt spielen wir in 4-3-3, aber es kann...
Okay, ich merke es mir. Ich schreibe immer 4-2-3-1.
Ja, ist es, wenn wir jetzt ein Spieler, das ist ja so witzig, wenn ich jetzt sage, wir spielen 4-1-4-1, ist es für mich nichts anderes wie ein 4-3-3 mit einer 6 und 2 Achtern. Jetzt ist nur die Frage, was kommt bei dir an, wenn ich sage 4-3-3? Dann geht jeder davon aus, oh, das ist offensiv.
Dann denke ich direkt an niederländischen Fußball, Offensivpower.
Genau, aber es kann genauso defensiv gespielt werden, 4-3-3, wie ein anderes System. Also man spielt so ein bisschen damit und für mich ist es ein 4-3-3 ein ganz klares Signal an die Mannschaft, wir wollen offensiv Fußball spielen. Das ist schon eine kleine, so eine Identität, die wir als Verein einfach mitgeben wollen. Wir wollen offensiven Fußball spielen und da müssen wir als Verein wachsen, um diese Identität total zu implementieren. Und mal spielen wir es mal mit einer 6, mal mit 2. Das müssen wir natürlich, wir passen uns natürlich dann auch dem Gegner an. Und daraufhin stellen wir dann auch auf und jeder Spieler hat dann auf den Positionen, dann weiß er die Rolle, die er zu spielen hat und wir wissen ganz genau, wenn ein Spieler auf 8 spielt, was will er, was erwarten wir? Was erwarten wir vom Außenverteidiger oder vom Außenstürmer? Und das muss dann jedem klar sein. Und dann ist es eigentlich ein Konstrukt, das wir hinlegen, aber mit dem Ball ist mir eigentlich die Formation wurscht. Ich kann auch dann, das kann dann auch eine Dreierkette hinten sein, wenn wir es gerade brauchen. Ich finde, mit dem Ball möchte ich, dass es für den Gegner total unordentlich aussieht. Gegen den Ball natürlich möchte ich eine gute Ordnung haben und die haben wir.
Die Zahlen sprechen dafür, ne?
Die Zahlen sprechen dafür. Ja. Dario, jetzt musst du ganz stark sein. Jetzt kommt ein kleiner Themenblock. Hier steht ein Mann, der atmet Geschichte des VfB Oldenburg.
Das er sagt ja immer schön, ne? Das finde ich. Sprich.
Und der möchte einfach mal losgelöst von der aktuellen Saison, hat er zumindest mir gesagt, 3, 4, 5 Fragen loswerden an den Trainer.
6, 7, 8
Ich bremse dich dann irgendwann.
Dann schieß mal los.
Ich möchte mal die Dario Fossi-Geschichte beim VfB Oldenburg erzählen. Und du kannst gleich reingrätschen, wenn ich Quatsch sage.
Ich hole mir mal einen Kaffee.
Mach mal, Lars, bis gleich, ne? Also Jahr 2020, Corona. Der VfL Oldenburg war die letzten Jahre sehr erfolgreich mit einem jungen Trainer aus der Region, sagen wir mal. Eigentlich Hesse, ne? Aber Wilhelmshaven und hier bei uns reden vorher nochmal kurz. Und da hat man beim VfB Oldenburg gesagt, das ist der Trainer, den will jetzt jeder haben. Wenn wir den kriegen könnten, das wäre doch fantastisch. Dann hat es geklappt. Dann warst du beim VfB. Gab ja damals, glaube ich, auch so ein bisschen Knatsch noch zwischen den Vereinen, wie das gelaufen ist. Brauchen wir nicht aufwärmen. Ganz egal. Das ist ja gut für uns gelaufen. Wunderbar. Und dann war das erste Spiel, war das Pokalspiel gegen Reden. Das stimmt, ne? Und da hattest du, das ist jetzt das, wie ich es erinnere, sag ruhig, wenn es anders war, da hattest du gerade Mirko Schuster zum Kapitän gemacht, ein gestandener Spieler, der hat dann per Elfmeter das 1:0 geschossen, gute Stimmung auf der Tribüne, durften nicht so viele kommen, Corona-mäßig, aber war gute Stimmung.
Ja, Wahnsinn, was du alles im Kopf hast, aber mach weiter.
Ja, weil da ging es ja so los. Und dann haben wir das Ding ja wirklich in einem sehr, sehr schwachen Spiel 1:4 verloren. Wieder kein DFB-Pokal, wieder kein Landespokal gewonnen. Da war die Stimmung sehr schlecht. Dann ist Herr Schuster, glaube ich, nach dem Spiel direkt nach Rödinghausen abgewandert. Dann hatten wir ein paar Tage später da das Freundschaftsspiel oder gegen die. Haben wir 0:7 oder was verloren? So in die Richtung?
2:7.
2:7. Oh, das wollte ich jetzt nicht schlechter machen, als es ist. Und da war die Stimmung, ich sag's mal von außerhalb, boah, jetzt haben wir den Trainer geholt, der ja eigentlich aus der Regionalliga wieder abgestiegen ist, ist vielleicht doch nur ein Oberliga-Trainer. Oh, war das alles so richtig? Da war die Stimmung ganz, ganz unten. Und dann ist ja in diesen 2 Jahren etwas entstanden, was beim VfB Oldenburg sehr, sehr lange nicht gegeben hat. Ne? Also da hast du was aufgebaut, nicht nur die Mannschaft, sondern im ganzen Umfeld, wie sich das angefühlt hat einfach. Das hat man beim VfB Oldenburg alle Jahrzehnte mal, dass es so ist. So, und dann ging's. Genau, muss ich dir ja nicht erzählen, wie es dann ging. Dann hast du deine legendäre Ansprache vor der 2. Saison gemacht. Hier, wenn ihr das macht, was ich sage und wenn ihr daran glaubt, dann können wir aufsteigen oder dann steigen wir auf. So ähnlich war es, ne? Und da haben wir ja endlich mal auch den Kader zusammengehalten. Seit Jahren ja nicht, sondern auf eine Mannschaft gesetzt, die wir schon kannten. Und haben dann diese sensationelle Aufstiegssaison geschafft. Und dann gibt's ja so ein paar Highlights. Also für mich ist es in der Meisterrunde dann nicht nur das 4:0 gegen Flensburg, sondern dieses 3:2 gegen den HSV 2, was ja, du hast glaube ich gesagt, 99,9% Meisterschaft, das war ja die Meisterschaft, danach war die Meisterfeier vor dem Stadion auf der Straße am Elena, der ein oder andere Spieler hat sich da noch reingemischt, ich sage jetzt nicht, wer es gewesen ist, also das war wirklich der große Tag und dann das erste Spiel in Berlin. Dieses 2:0, wo wir hinfahren und ich glaube, in Berlin hat man gedacht, jetzt kommt da irgend so ein Dorfverein aus dieser ach so schwachen Regionalliga Nord zum großen Rekordmeister BFC Dynamo und die waren einfach in der ersten Halbzeit, waren die einfach baff, wie stark der VfB Oldenburg da gewesen ist. Damit haben die einfach nicht gerechnet. Ne? Das ist für mich damals einer der schönsten Tage in 33 Jahren VfB gewesen, muss ich sagen, weil das so ein Gefühl von Stolz erzeugt hat. Ne? Da standst du da in der Kurve in Berlin und spielst die in der ersten Halbzeit an die Wand, muss man ehrlich so sagen. Ne? Und da haben wir den Grundstein ja gelegt für den Aufstieg. Und das ermöglicht uns dann all das, was in der dritten Liga passiert ist. Ich denke an 1860, wo wir dann waren mit diesen 2 Chancen von Starke und Bogians, die du hast, die das Spiel eigentlich gewinnen musst. Ich denke an das Spiel gegen Osnabrück, wo ich glaube vom Magenta-Kommentator der legendäre Ausruf gekommen ist, da brennt der Dutt. Ja, das finde ich auch sehr stark. Und das hast du ja alles erzeugt mit dem, was du gemacht hast, mit deinem Team, ne? Und das ist ein Geist, den es vorher nicht gegeben hat. Ich würde Sebastian Schachten immer noch dazu nehmen, der in dieser Saison auch was abbekommen hat, aber wo man jetzt sieht, wenn alle Spieler fit sind, wie gut die Arbeit eigentlich gewesen ist. Dann kommt die Entlassung. Sportlich lief es natürlich nicht gut. Die Voraussetzungen waren natürlich auch vergleichsweise mau, im Gegensatz zu allen anderen Drittligisten. Das war irgendwie ein harter Bruch. Ich kenne niemanden, der das nicht bedauert hat. Viele haben gesagt, ich kann das verstehen, dass der Verein so handeln muss. Vielleicht muss man auch jetzt noch mal alles versuchen, um den Klassenerhalt zu schaffen, um irgendwie im Profifußball zu bleiben. Aber es hat keiner gesagt, endlich ist der Fossi weg. Sondern schon damals, das ist ja schon auch ein bisschen her, waren alle so dankbar und so glücklich über diese Zeit, die wir gehabt haben, dass eigentlich alle gesagt haben, wie schade. Und mich würde interessieren, um da mal einmal eine Pause zu machen.
Bin gespannt, ob eine Frage kommt.
Nein, mich würde einfach interessieren, das kam ja vielleicht für dich nicht aus dem Nichts, diese Trennung. Man ist so offen mit dir umgegangen, nehme ich an, so hast du es auch schon mal erzählt. Ich weiß noch, damals in der zweiten Bundesliga, Wolfgang Sittke hat es zu Hause von seiner Frau erfahren, als er entlassen worden ist. Das waren aber auch noch andere Zeiten. Aber wie war das? Konntest du das verstehen? Ist da irgendwas kaputt gegangen im Verhältnis auch zu Sebastian, zum Verein? War das einfach nur traurig, weil man dir nicht die Chance gegeben hat, das Ding jetzt auch zu Ende zu bringen? Denn wer weiß, das ist ja alles Spekulation, vielleicht wäre die Mannschaft drin geblieben mit dir, das wissen wir nicht. Also wie hat sich das angefühlt? Wie war das damals?
Gut, dass du es einmal eingegrenzt hast, weil es war, die Spanne war so riesig gerade.
Ja, dafür bin ich ja da. Und du fragst dich, warum ich sage, der Mann atmet Geschichte. Das war ja ein Vortrag, Wahnsinn. Ja.
Aber der war gut, ja. Muss ich sagen. Der hat alles top wiedergegeben. Wie habe ich mit dem Aufstieg wusste ich, dass wenn alles so nach Fußballart läuft, wenn es nicht läuft, werde ich der Erste sein, der geht. Das war mir klar, aber so ist das Geschäft und deshalb habe ich mich versucht, da jetzt nicht irgendwie reinzusteigern, sondern es anzunehmen und habe meinen Job gemacht. Und zum Zeitpunkt, wo es dann in der Rückrunde wieder mal nicht so gut lief, war es von der Vereinsseite noch total in Ordnung. Also wir haben versucht, das zu analysieren. Wir haben versucht, darüber zu sprechen, was können wir besser machen? Was können wir verändern? Und dann kam irgendwann mal die Phase, wo ich wusste, okay, es kann alles immer mein letztes Spiel sein. Aber natürlich macht das was mit mir. Das sollten sich dann vielleicht auch Vereine überlegen, wie man das vielleicht besser angehen kann. Wie kann man einen Trainer besser schützen? Wie kann man einen Trainer besser unterstützen? Denn wie wir es ja schon gesagt haben, wir sind nur Menschen und trotzdem machen ja Gefühle auch was mit jemandem. Und es war natürlich dann auch schwierig, weil ich wusste, es kann meinen Kopf kosten, aber ich muss irgendwie ja für die Mannschaft da sein. Ich muss gucken, dass ich sie aufrappel. Und so läuft man in die Spiele und dann nach Duisburg war es mir dann eigentlich schon fast klar, okay, die Mechanismen werden jetzt so greifen. Ich halte nicht viel davon. Natürlich kann man jetzt sagen, speziell wenn man sich jetzt die dritte Liga anguckt mit Antwerpen und Koshinat, die haben das toll gemacht. Das kann auch immer funktionieren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, in der Regel funktioniert es halt nicht. Und dann geht es halt darum, wie kommt der Trainer irgendwie da an? Wer ist dieser Trainer? Kann man ihm das zutrauen, das zu schaffen oder kann man ihm auch zutrauen oder können wir uns als Verein das zutrauen, abzusteigen und mit diesem Trainer weiterzugehen? Und ich finde, das wird oft in meinen Augen zu sehr beiseite gelegt, weil was passiert? Man entlässt einen Trainer, holt sich einen neuen und steigt dann ab und dieser Trainer will dann vielleicht auch gar nicht bleiben, weil er sich sagt, ich bin ambitioniert genug, ich bleibe in der dritten Liga oder gehe noch höher. Und holst dir irgendwie schon gefühlt nach einem halben Jahr nochmal einen neuen Trainer. Das Thema ist schwierig. Ich kann es verstehen. Das war ein offen und ehrliches Gespräch, das ich damals hatte. Ich hatte keinen Groll mit dem Verein, sonst wäre ich ja auch gar nicht hier. Das war alles in Ordnung. Ich habe dem Verein auch gesagt, ich verstehe euch. Ich kann es sportlich gerade, kriege ich es gerade nicht hin. Wenn ihr das so machen wollt, macht das. Ich würde es so nicht machen, aber welcher Trainer würde sagen, ja, entlasst mich, das ist schon alles gut so. Und das war vollkommen in Ordnung. Und ich hatte immer wieder, natürlich hat sich dann erstmal dort eine gewisse Pause eingeschlichen, dass ich mit Sebastian und Co. jetzt nicht irgendwie Kontakt hatte. Aber mit Sebastian pflege ich wirklich einen tollen Kontakt. Wir hatten immer mal wieder einfach wirklich so gesprochen. Es ging jetzt gar nicht darum, hast du Bock zurückzukommen, sondern es war einfach immer ein Austausch. Wir haben jetzt, finde ich, noch einen viel, viel besseren Austausch, weil wir, glaube ich, beide uns dann entwickelt haben, auch in der Pause.
Noch besser als zu Drittliga-Zeiten.
Ja, Drittliga-Zeit, finde ich auch, war schwierig, auch für Sebastian. Sebastian kam ja zu uns in diesem Jahr, wo wir aufgestiegen sind. Dann mussten wir gefühlt in der kurzen Zeit eine Mannschaft zusammenbasteln. Dann lief die dritte Liga schon, dann lief es ja irgendwie. Trotzdem wussten wir, wie lange geht das gut, so wie es ist. Wir waren eigentlich auch nur am Abarbeiten. Ist ja nicht so, dass wir von strukturell, was der Verein ja jetzt gerne ändern möchte, dass wir strukturell wachsen. Es war ja nicht so, dass wir damals strukturell auf Rosen gebettet waren. Wir haben vieles irgendwie gefühlt zu zweit gemacht. Und das war sehr, sehr schwierig. Und jetzt ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen, wo ich mich reflektiere, wo sich jeder reflektiert. Und ich finde, wie gesagt, ich hatte mit Sebastian nie ein schlechtes Verhältnis. Es war immer super. Und das ist jetzt genauso. Und ich glaube, wir verstehen uns gut, wir tauschen uns gut aus. Und ich denke mal, wie du selbst gesagt hast, die Mannschaft, die er zusammengestellt hat, hat ja gezeigt, was sie kann. Und so schlecht finde ich sie jetzt nicht. Aber natürlich, wenn sie nicht performt, kommt das zurück. Wie es damals bei mir ist, war es dann halt leider auch jetzt bei ihm. Aber im Endeffekt hat man gesehen, dass der Kader wirklich gut genug ist.
Und du hast gerade gesagt, nach der Entlassung hat es natürlich erstmal eine Pause gegeben, auch im Kontakt. Aber du warst ja eigentlich nie weg vom VfB. Ne? Ich denke gerade daran, letztes Heimspiel in Wilhelmshaven gegen Zwickau beim Abstieg. Da warst du, glaube ich, auch, ne? Im Stadion. Also man hat immer mal gesehen, oh, guck mal, da sitzt Dario. Deswegen war der Kontakt immer da. Und hast du denn damals schon gedacht, es gibt die Möglichkeit, so relativ kurzfristig mal wieder zurückzukehren?
An das habe ich jetzt wirklich nie gedacht. Ich hatte, wie du es auch gesagt hast, was ich hier gespürt habe, also ich muss ja schon sagen, ich kenne den VfB jetzt nur als Gegner. Ich war ja mit dem SV Wilhelmshaven ein paar Mal hier. Ich muss sagen, dass ich das hier so nie wahrgenommen habe, dass es hier eine gewisse Verbundenheit da ist. Ich habe immer so gedacht, das ist die eine ist die Mannschaft, das andere sind die Fans. Und hier ist irgendwie nur gefühlt nur Chaos. So habe ich es immer wahrgenommen.
Da hat er ja auch nicht Unrecht. Das war ja auch die Jahre davor so.
Ich halte mich zurück.
Ich darf das sagen. Ich habe es auch von außen so wahrgenommen, als ich noch nicht beruflich nah dran war.
Und zu meiner Anfangszeit hat Corona, so blöd es war, also mir persönlich sehr geholfen. Und glaube ich auch uns als Verein, weil wir uns dann ausgetauscht haben und dann einfach gesagt haben, ey Leute, wir können hier nicht immer raushauen, wie toll wir hier sind. Wir müssen total in Vorleistung gehen und wir müssen es positiv. Also wir brauchen positive Leute und wir haben dann wirklich versucht, so ein Konstrukt zu erschaffen, wo jeder Bock hat, zum Training zu kommen oder auch beim VfB zu sein. Und jeder, der irgendwie das Gefühl hatte, kein Teil davon zu sein, den haben wir dann nach Hause geschickt. Wir haben dann gesagt, das ist alles gut und schön, du bist ein guter Spieler oder du bist ein guter Mensch. Aber wenn es so nicht ist, dann geh doch irgendwo anders hin. Und wir haben versucht, das so positiv darzustellen, wie es ist. Jetzt weg vom Aufstieg, aber die Art und Weise, wie wir uns, glaube ich, gegeben haben, hat dem einen oder anderen Zuschauer gezeigt, hier könnte was entstehen. Und deshalb finde ich, also diese Dankbarkeit, die Zuschauer oder das Drumherum uns entgegenbringt, ist nicht selbstverständlich. Und das wissen wir total zu schätzen. Ich weiß das total zu schätzen. Das ist, wie gesagt, für mich nicht normal. Und das ist eine riesen Entwicklung. Und für mich war es, also für mich, ich war irgendwann mal auch mit dem Herzen da, deshalb war ich ja auch in Wilhelmshaven da, weil ich ja gehofft habe, hoffentlich ziehen die dieses Spiel und irgendwie können sie in dieser Liga bleiben. Und das zeigt, dass wir einen tollen Spirit hatten oder haben und deshalb war ich immer irgendwie dann VfB und bin es ja jetzt auch noch. Und habe mir aber jetzt nicht Gedanken gemacht, ach, ich komme dann irgendwann mal zurück. Das sind Dinge, die können passieren, müssen es nicht. Und vielleicht ist es sogar zu früh gewesen. Manchmal kommt man irgendwie nach mehreren Jahren zurück. Aber jetzt war die Situation so. Und ich bin jetzt froh, wieder da zu sein und erstmal meinen Auftrag erfüllt zu haben.
Zu so einem Spirit, so einem Geist, was du gerade gesagt hast, da gehört ja auch der Teamgeist dazu, ne, wie es in der Mannschaft läuft. Und das war ja aus meiner Sicht das große Faustpfand in der Aufstiegssaison, dass die Mannschaft so sehr zusammengehalten hat. Das waren ja viele Freunde wirklich, die da zusammen Fußball gespielt haben. Die sind dann nach dem Aufstieg, glaube ich, auch in Urlaub zusammengefahren. Konnte man immer bei Instagram gucken.
Fahren einige heute noch. Kannst du immer bei Instagram noch sehen.
Ja, genau. Kannst du durch welche Lagune sie da geschippert sind und so. Viele davon spielen jetzt ja weiterhin zusammen in Emden. Aber
die Zeit kommt jetzt bald wieder.
Ja, genau. Nicht die Emdenzeit, sondern die Urlaubszeit.
Die Urlaubszeit.
So hoffe ich. Genau. Und es gab einen Spieler in der Aufstiegssaison und auch schon davor, der wirklich, glaube ich, was mit der Stimmung in der Mannschaft gemacht hat und der vor allem auch ein Publikumsliebling gewesen ist. Und das war Mike Lukowitz. Und er hat in der Normalrunde, glaube ich, Stamm gespielt. Und in der Meisterrunde war er dann so ein bisschen raus auf einmal. Da hast du ihn dann immer zum Ende eingewechselt, wenn nochmal ein Impuls kommen musste. Und dann seid ihr irgendwann aufgestiegen. Und dann geht es darum, was für ein Kader wollen wir haben für die dritte Liga. Und dann war er raus. Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Luko hatte eine tolle Hinrunde, das muss man sagen. Er hat in den Spielen, glaube ich, 10 Tore gemacht in der Hinrunde. War dann da und er war auch in der Rückrunde da. Es war dann einfach nur so, dass wir dann, es war dann ein Konstrukt drinne, das total gut funktioniert hatte. Es ist fast ähnlich wie jetzt. Also die Spieler, die momentan in der Saison, in der Rückrunde vielleicht weniger Einsatzzeiten haben, ich kann da gar nicht sagen, dass die schwach waren. Es war einfach so, dass wir uns entschieden haben, weg von Experimente. Wer gibt uns gerade das Gefühl, so zu 100% dieses System zu bespielen, die Positionierung zu bespielen, dass wir eventuell erfolgreich sind. Und das war dann, das haben uns Spieler ein bisschen mehr gegeben. Aber die, die nicht gespielt haben, waren, die hätten es genauso bestimmt auch hingekriegt. Aber wir mussten uns halt entscheiden. Und so war es in der Rückrunde damals auch oder in der Aufstiegssaison, dass wir dann mit Ayo und mit Rafa zwei hatten, die gerade total performen, die in einem Flow waren. Und das wollten wir einfach nicht wegnehmen. Im Endeffekt hat dann Ayo 15 Torvorlagen und 10 Tore, also 25 Scorer. Das ist dann auch schwierig, was man Luko aber anrechnen musste. Und das hatte ich ihm sogar auch dann in Berlin gesagt. Ich weiß, dass es für ihn sehr, sehr schwierig momentan ist, 10 Tore in der Hinrunde zu spielen, in der Rückrunde jetzt nur ein Wechselspieler zu sein. Aber was mir gefällt, ist, dass er wirklich für jeden da ist und sich beiseite schiebt. Und ich habe ja, vielleicht kann deine Zeit auch in diesen zwei Spielen kommen. Ich kann es dir nicht versprechen. Aber wie er sich gegeben hat, war wirklich toll. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und das ist sehr professionell. Ja, und dann, wenn du aufsteigst, ist das schwierig. Ich weiß nicht, wie viele andere Vereine das machen, aber du steigst halt auf mit einer Mannschaft, die als Kombi total aneinander geschweißt ist. Nur trotzdem spielen wir dann dritte Liga und dann standen wir vor der Wahl, behalten wir die Mannschaft so, wie sie ist, oder müssen wir sie punktuell austauschen? Und so ist es dann gekommen. Es trifft ja jetzt nicht nur Luko, es traf ja noch andere Spieler, die es genauso verdient hätten, in der dritten Liga zu spielen. Und wir haben uns dann entschieden, lass uns 4, 5, 6 Spieler abgeben und 4, 5, 6 neue dazu holen, um eventuell den Kader ein bisschen besser auf dritte Liga einzustimmen. Dass es jetzt nicht gut gelaufen ist, wissen wir, aber das weiß man halt auch vorher nicht.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Genau, du sagst noch ein paar andere Spieler. Ich habe immer Gazi Siala noch im Kopf, der irgendwie so ein Allrounder gewesen ist, im defensiven Mittelfeld oder auch Innenverteidiger spielen konnte, wenn Not am Mann war. Da habe ich mich auch gewundert, weil ich dachte, so einen kannst du immer gebrauchen. Aber da habt ihr euch dann auch entschieden, so einen nicht mitzunehmen in den Profifußball.
Ja, wie gesagt, wir analysieren es und jeder hat es verdient gehabt. Aber irgendwie musste man dann Punkte finden, wo man gesagt hat, mit dem Spieler ja, mit dem Spieler nein. Auch wenn es hart ist, das ist wirklich sehr hart. Ich hätte es jedem gerne gegönnt, auch wenn sie es mir vielleicht nicht glauben, aber es war für uns nicht einfach. Mhm. Und schlussendlich können wir jetzt sagen, wir haben vielleicht alles falsch gemacht, weil wir abgestiegen sind, aber das weiß man halt einfach vorher nicht. Das weiß man nicht. Wir hatten den Plan, es sah ja auch am Anfang relativ gut aus, aber natürlich hätten sie es sich auch verdient. Aber so, es gibt Vereine, die tauschen komplett aus. Wir haben es halt nur punktuell gemacht und dann tut es mir für die leid, die dann gehen mussten.
Bei Luko habe ich auch gefragt, weil das letzte dazu, habe ich auch gefragt, weil im Winter hörte es sich ja, jetzt dieses Jahr im Winter hörte es sich ja so an, dass man Interesse hätte, Mike Lukowitz wieder zum VfB Oldenburg zu holen oder dass Mike Lukowitz Interesse hat und jetzt im Augenblick munkelt man auch, dass die Zeit in Bremen wohl nicht endlos ist für Mike. Gibt es da Kontakt?
Munkeln.
Ja, genau. Ich bin hier für das Munkeln zuständig.
Also sehr gute Frage, ich bin gespannt.
Nein, du hast es sehr toll gesagt, jeder weiß hier, wer Luko ist und wir schätzen ihn sehr und natürlich sind wir nicht blind und sehen, was er in den letzten 2 Jahren gemacht hat. Ob wir ihn zurückholen, ob er zurückkommt, werden wir dann sehen, aber das bleibt dann, glaube ich, erstmal ein Gemunkel.
Okay, hat er gut gesagt.
Ja, aber Henning, das ist trotzdem, ich grätsch da jetzt mal dazwischen. Bist du fertig mit deinem kurzen Rückblick?
Mir waren ja 5, 6 Fragen versprochen, weil jetzt die erste Frage so eine lange Einleitung hatte von 4,5 Minuten, gebe ich mich damit zufrieden.
Sonst grätsch gleich nochmal dazwischen, aber es ist gerade so passend, weil wir können ja gerne, und den Themenblock müssen wir natürlich machen, so ein bisschen über die Kaderplanung sprechen für die kommende Saison. Ist ja aktueller denn je, beziehungsweise wird uns die nächsten Wochen beschäftigen. Jetzt am Freitag wurden 4 Spieler verabschiedet, Christopher Buchtmann, Markus Ziereis, Tom Geider und Jason Tomiti Hemasro. Wie sind so Abschiede innerhalb einer Mannschaft? Fällt dir das schwer? Ist das Business?
Da bin ich überhaupt nicht Business. Okay. Mir fällt sowas wirklich sehr schwer, weil sie ein toller Teil unserer Mannschaft waren, sie dazu beigetragen haben, auch wenn sie vielleicht nicht viel gespielt haben, aber ich meine das ernst. Also Spieler, die nicht spielen, glaube ich, vergessen, wie wichtig sie trotzdem sind. Weil wenn sie nur im Training da sind und nichts machen, dann wird der Spieler, der gegen ihn spielt, nicht besser, der wird vielleicht sogar schlechter. Und wenn wir jetzt bei den 4 Spielern da sind, die nicht viele Einsatzzeiten hatten, die haben wirklich versucht, jedes Training Gas zu geben und das Bestmögliche rauszuholen. Und das rechne ich hoch an. Aber auch dann ist es für mich auch schwierig, weil man sie gerade übernommen hat. Viele Verletzte, jetzt geht die Entwicklung so richtig voran und dann muss man sagen, oder man sagt sich dann, okay, mit den Spielern geht man weiter oder nicht. Ich finde das nie schön, ich finde es nie einfach. Es tut mir auch weh, aber wir als Verein haben uns natürlich dann auch hingesetzt und gesagt, mit wem gehen wir halt weiter, wo sehen wir es gerade vielleicht auch nicht und wo ist vielleicht auch eine Trennung dann sinnvoller.
Jetzt wird das sicherlich nicht nur bei den 4 bleiben. Du hast gerade über die Größe des Umbruchs damals gesprochen, vor der Drittligasaison. Du wirst uns jetzt heute nicht verraten, wer eventuell noch geht oder wer nicht geht. Vielleicht bei dem einen oder anderen wirst du es selbst noch nicht wissen. Aber wenn wir vielleicht mal so von einem Rahmen ausgehen, 4 sind schon weg, geht das eher in Richtung 10 in dieser Saison? Oder glaubst du, die natürlich dann jeweils von Neuzugängen ersetzt werden? Oder glaubst du, dass der Gros des Restkaders zusammenbleiben wird?
Wir als Verein haben nicht vor, viel zu verändern, weil wir gesehen haben, was sie imstande ist und wir wollen punktuell irgendwie nur Spieler dazu holen. Aber schön, dass ihr mich fragt, aber im Endeffekt geht es ja auch in die andere Richtung. Es ist ja nicht so, dass jeder Spieler bleiben möchte.
Ja, klar.
Und wir sind in guten Gesprächen mit unseren Jungs. Und jetzt müssen wir einfach die Tage schauen, was da rauskommt. Ich kann dazu, nicht weil ich es nicht sagen möchte, ich kann dazu jetzt schwer was sagen, weil ich auch nicht überall die Entscheidungskraft habe. Wie gesagt, wenn ein Spieler nicht bleiben will, dann kann ich dazu nichts machen. Aber wir als Verein wollen das Konstrukt nicht dermaßen verändern.
Nico Kniestock wurde mir zumindest gezwitschert, bereits schon unterschrieben. Das wollte ich die nächsten Tage verkünden, wurde mir zumindest gesagt, als ja, Sympathie- und Leistungsträger. Und auch Willem Hofrogge hat, glaube ich, seinen Vertrag schon verlängert. Auch wenn man ungerne über einzelne Spieler spricht, für mich und ich glaube auch für Henning ist das so ein bisschen die positive Überraschung der Saison. Ich glaube, die ganz, ganz großen Erwartungen, dass er in der ersten Elf direkt einen Platz findet und so eine gute Saison spielt, hat man am Anfang zumindest bei der Verpflichtung nicht gehabt. Bist du überrascht, weil du bist dazugekommen, du hast ihn dann erst kennengelernt, weil er hat wirklich eine super Saison gespielt?
Erst kennengelernt? Nein. Ich kenne ihn aus der JVA-Jugend.
Ah, okay. Ach komm, Dario, so weit habe ich jetzt nicht zurückgedacht.
Und damals wollte ich ihn schon gerne in meinem Team haben.
Ah, okay.
Weil ich ihn für sein Alter sehr entsprechend fand und gesehen habe, dass da eine Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist. Damals hatte er sich, glaube ich, entschieden, nach Holland zu wechseln. Und als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn er das kann, was ich von ihm kenne, dann kann das wirklich ein guter Spieler sein. Und was er dann gezeigt hat, war toll und er hat mich bestätigt, weil man schon gesehen hat, dass er viel Herzblut hat, dass er einfach auch viel zu viel läuft, aber es war wichtig, dass er läuft, weil er von Box zu Box laufen konnte und das war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir Spieler im Zentrum haben, die das belaufen können und immer da sind, sowohl defensiv und offensiv. Und er hat das sehr, sehr toll gemacht, aber es ist schwierig, einen Spieler hervorzuheben, weil ich finde, dass wir das alle sehr, sehr gut gemacht haben.
Und wir sind in den letzten Wochen oft darauf zu sprechen gekommen, dass die Doppel-Sechs, wenn es dann eine ist, oder auch die Achterposition, dass du in den letzten Wochen ja eigentlich da aufstellen konntest, wen du wolltest, und es hat immer funktioniert. Es gab dann irgendwann gar nicht mehr so eine feste erste Elf, was das Mittelfeld angeht. Also egal, ob Hofrogge gespielt hat oder Otto oder Potrimay oder Boccaccio oder wer auch immer, es hat immer funktioniert. Das war eigentlich traumhaft für dich die letzten Wochen, oder?
Ja, es war traumhaft und irgendwie sehr schrecklich für mich.
Schwierige Entscheidung.
Nein, es war wirklich schwierig. Nochmal, wir haben 11 gegen 11 gespielt mit Ersatzspielern im Training. Und es hatten so viele Spieler gezeigt, ey, Trainer, ich bin da, lass mich bitte spielen. Und du kannst dann am Ende des Tages irgendwie nur 11 spielen lassen. Und wenn es hochkommt, 5-mal wechseln, dann muss das Spiel natürlich auch noch laufen. Man hat auch teilweise, geht man ins Spiel und sagt, okay, heute lasse ich ihn dann nicht von Anfang an spielen, aber vielleicht zur Halbzeit oder vielleicht nach 60 Minuten. Und dann läuft das Spiel so anders, dass ich den Spieler vielleicht gar nicht einwechsle oder vielleicht nur 5 Minuten gebe. Und es war tatsächlich im Zentrum, hat jeder verdient gehabt zu spielen. Adem hat das toll gemacht, Adem hat sich toll entwickelt, kam dann mit einer gelben Karte raus. Wir haben dann Nick gut aufgebaut, kam da rein. Mit Julian auf einmal hatten wir eine spielerische Komponente drin, die so gut funktioniert hatte, die wir dann auch nicht rausnehmen wollten. Dann kam auf einmal Willi wieder zurück, dann war ja Drilon noch da. Du hast Vecchi ja noch drin. Das war unfassbar schwierig, aber ich habe es lieber so als andersrum, wo ich dann weiß, ich kann nur die zwei Spieler spielen lassen und den Rest eigentlich nicht. Ja.
Wir haben über die Viererkette hier auch oft gesprochen und haben gesagt, was haben wir eigentlich für eine Bombenabwehr, wenn die ersten vier da fit sind oder nicht gesperrt sind. Das ist, glaube ich, so gut wie nie vorgekommen, dass die alle vier wirklich gleichzeitig gespielt haben. Nun haben wir gerade in der Innenverteidigung, Arno Adam hat sich schwer verletzt, fällt lange aus, mindestens ein halbes Jahr. Was würdest du sagen?
Ja, er hat sich die Patellasehne gerissen. Ja. Ist natürlich schon eine harte Verletzung. Ja. Natürlich, wenn alles gut läuft, ist es ein halbes Jahr, aber bei der Patellasehne kann man das schwer sagen. Also ich hoffe und wünsche ihm, dass er erstmal vollends zurückkommt, egal wann. Aber es ist schon eine längere Auswahl.
Sprich, ich meine, ehrlicherweise, wir sind jetzt im Mai, sprechen wir wahrscheinlich über Rückrunde der neuen Saison. Ne? Weil wenn ein halbes Jahr aus wäre, dann ist schon November, schon fast Winterpause. Ja.
Ja, genau. Deshalb ist jetzt für uns wichtig, wir müssen da auf jeden Fall Ersatz finden, um ihnen dann halt auch die Zeit zu geben, sich vollends zu regenerieren.
Genau, und worauf ich hinaus wollte, ist, daneben spielt ja noch Marc Schröder. Für mich der beste Mann da hinten, den wir haben. Ist kein Geheimnis, dass...
Komm, jetzt erzähl, wo du ihn getroffen hast.
Achso, soll ich das sagen?
Ja, weiß ich nicht, musst du wissen, ob du das sagen möchtest.
Ist kein Geheimnis, dass es offen ist, ob er nächstes Jahr noch da ist. Ne? Ich nehme zu 100% an, dass du ihn gerne behalten möchtest. Ich habe ihn Samstag im Weserstadion in der Ostkurve am Pissoir getroffen. Und hab nur Moin gesagt und dann sagte, hey, ich kenne deine Stimme, du machst ja den Podcast. Ja, genau. Und da habe ich noch gesagt, hier, du musst aber beim VfB bleiben, beim VfB bist du wichtiger, als wenn du irgendwo anders hin abwanderst. Und dann sagt er, mal sehen, ist noch nicht klar.
Ne? Hättest du direkt verhaften müssen, hättest du direkt sagen müssen, hier ist der Vertrag, unterschreib das Ding.
Hätte ich das vorher gewusst, hättet ihr mir was mitgegeben. Nein, ist
nicht vorbereitet.
Also hat er privat getroffen. Ne? Hat er aber ganz ehrlich gesagt, ja, steht nicht fest, mal gucken, wir müssen abwarten. Ne? Aber ist das so ein, weil Lars eben von so einer Achse oder so einem Korsett gesprochen hat, ist das einer, den man brauchen kann für nächstes Jahr, dass du sagst, dann haben wir einen, der steht da fest, das ist dann der Abwehrchef und dann geht's richtig nach vorne?
Nein, klar wollen wir Marc behalten. Das ist steht außer Frage. Er ist sehr ambitioniert, er hat hohe Ziele und das ist legitim. Und wir versuchen ihn halt von unserem Weg zu überzeugen. Was heißt zu überzeugen? Das weiß er auch. Aber es ist halt ein junger Spieler, der gerne diesen Weg mit Sicherheit mit uns mitgehen möchte. Aber jeder weiß, im Fußball hast du halt nur eine gewisse Zeit. Und wenn er vielleicht die Chance hat, jetzt höherklassig zu spielen, es ist auch für so einen Spieler dann schwierig zu sagen, ja, ich gehe mal diesen Weg, ambitionierten Weg mit euch mit. Schlussendlich würde er, glaube ich, gerne bleiben. Wir versuchen alles und ich würde mich natürlich freuen, wenn er bleibt.
Also kann er von hier auch nochmal hören.
Ja, Marc, du, gerne unterschreiben, ne? Vielleicht ganz allgemein nochmal, weil ich auf das Thema Kaderplanung möchte ich noch einmal etwas detaillierter zurückkommen. Du wirst mir jetzt nicht sagen, wir brauchen den oder den Stürmer, aber ich finde es immer ganz interessant, darüber zu reden, wo du im Kader, ich nenne es jetzt mal am meisten Handlungsbedarf vom Spielertypen siehst. Ich erkläre es mal am Beispiel, Eintracht Frankfurt-Fan, ich gebe jetzt ein Beispiel von Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat mal vor ein paar Jahren gesagt, wir haben eine super Mannschaft, die sind alle schnell, wir haben gute Stürmer, aber wir brauchen einen Typen, der zum Beispiel mal in der Defensive gegen defensive Mannschaften Situationen lösen kann, und hat Mario Götze verpflichtet. Das will ich jetzt natürlich nicht auf den VfB beziehen, aber man kann ja als Trainer sagen, mir fehlt das und das. Und das heißt gar nicht, dass ich irgendeinen Spieler angreife oder sage, wir brauchen auf der Position definitiv eine Verstärkung, sondern gibt es so ein Merkmal, das dir in dieser Saison noch gefehlt hat an deiner Mannschaft, wo du sagst, das müssen wir versuchen, über einen Transfer reinzubekommen?
Puh.
Es wird nicht einfacher, ne?
Es wird nicht einfacher. Das ist wirklich nicht einfach zu beantworten, weil wir jetzt wieder mit dem Wort Entwicklung da sind. Das, was die Mannschaft ja jetzt gerade spielt oder wie sie es spielt, wie sie es umsetzt, zeigt mir schon, dass sie sehr gut dieses System oder diesen Weg gehen kann. Und deshalb ist es dann schwierig zu sagen, och, wir brauchen jetzt das, weil geben wir der Mannschaft vielleicht noch ein bisschen Zeit, noch mal eine Vorbereitung, spielt sie es vielleicht ja noch besser. Und dann würde ich vielleicht gar nicht so einen Spieler noch brauchen, weil sie das so umsetzen können. Natürlich brauchen wir den einen oder anderen schon, wenn wir 4 Spieler abgeben. Und vor allem, wenn wir jetzt sehen, wir geben Zier ab und Tom ab, das sind 2 Stürmer, dann fehlt uns natürlich vorne noch was, weil nur mit Moses ist dann natürlich dann, also natürlich ist er gut, aber ein Stürmer in die Saison zu gehen, ist natürlich dann auch sehr waghalsig, dass wir da was suchen. Und in gewissen Positionen, ja, sucht man, weil man vielleicht da auch auf jeden Fall noch Bedarf hat. Aber wir suchen Spieler, die... Ja, es geht jetzt nicht immer von der Qualität, weil Qualität müssen sie natürlich alle mitbringen. Aber ich brauche positiv eingestellte Spieler, die wirklich Bock haben, wo ich eigentlich als Trainer denen nicht in den Arsch treten muss, sondern die intrinsische Motivation einfach von alleine da sein muss. Und dann kriegen sie von uns sehr viel mit, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist erstmal wichtig von der Qualität. Natürlich, gewisse Positionen brauchen gewisse Qualitäten. Aber das ist ja klar. Wir wollen ja jetzt nicht sagen, du bist ein toller Typ, jetzt komm mal hierher und du kannst nicht Fußball spielen. Also eine gewisse Qualität muss ja schon da sein.
Also den Sturm aber hast du ausgemacht, da muss was getan werden. Du hast gerade gesagt, Moses, natürlich ist er gut. Wie zufrieden bist du denn mit ihm?
Ich bin zufrieden, weil ich weiß, dass Moses es natürlich nicht einfach hat, während der Saison zu einer Mannschaft zu kommen, die sich gerade findet, noch nicht so sauber ist. Und so ein Spielertyp vorne ja jetzt nicht hatte. Moses ist jemand, der Tiefe braucht, der braucht eine gewisse Distanz zum Tor. Und das hatten wir teilweise auch nicht. Und die Mannschaft hat es auch so nicht bespielt. Und dann ist es auch schwierig. Und wir haben uns, finde ich, schon immer mehr gefunden, auch wenn man es vielleicht so nicht gesehen hat. Aber wir haben uns als Mannschaft immer mehr gefunden und gemerkt, ach, dieser Spieler braucht das und das. Und wenn ihr beide miteinander spielt, guckt mal, dass ihr vielleicht ihn in den Raum schicken könnt. Und das kam schon immer vermehrt vor. Und ich finde schon, dass er immer Alarm gemacht hat, dass er versucht hat, Spieler zu binden, damit wir andere Spieler in Räume bekommen. Natürlich können wir sagen, der hätte das ein oder andere Tor mehr machen können. Das ist klar. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn ein Spieler im Winter kommt in ein Konstrukt, das gerade noch nicht so bei 100% ist.
In Drochtersen wäre ein Tor schön gewesen, ne? Habe ich doch gerade, das war doch das Frank-Mill-Gedächtnistor am
Ja, Frank-Mill ist ein bisschen übertrieben, es war ja schon seitlich versetzt, aber den hätte er natürlich machen dürfen.
Ja, das sind seine Szenen. Sind seine Szenen, die er braucht. Wir hatten jetzt zum Beispiel zum Schluss Spiele, wo der Gegner uns das dann partout nicht gegeben hat, weil er wusste, wir spielen mit Moses, wir spielen mit Lubongo außen und rechts Rafa und Co., die auch ihre Schnelligkeit haben. Viele Mannschaften haben sich dann gegen uns reingestellt, damit wir diese Tiefe eigentlich dann nicht haben. Dann mussten wir eher aus Kontern diese Tiefe bespielen. Und dann macht es halt für solche Spieler natürlich noch extrem schwerer.
Kurz vorm Schluss habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch, die ihr euch merken solltet. Weird History, der neue NWZ-Podcast mit echten, aber unglaublich schrägen Geschichten aus der Vergangenheit. Wenn ihr also wissen wollt, warum ein Hahn im Mittelalter wegen Mordes verurteilt wurde, hört gern rein. Alle 14 Tage neu, immer samstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Dario, Sonntag, Havelse, haben wir schon kurz über das Thema Rückrundentitel gesprochen, wollen wir nicht mehr übertreiben. Ich will kurz noch einmal darauf hinaus, was du in der Pressekonferenz auch gesagt hast. Du hast gesagt, du willst den TSV Havelse bestmöglich unterstützen. Was meinst du damit?
Ich habe mir Gedanken gemacht und damals schon, als wir die Aufstiegsspiele hatten, wie schwer es für uns war, natürlich auch natürlich für den BFC, wie schwer es ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die man nur aus Analysen kennt. Weil man kein Gespür hat, mal gegen die gespielt zu haben. Wir haben ja fast gegen gar keinen Spieler, der beim BFC war, irgendwie vorher mal gespielt. Dass man sagen kann, der ist als Gegenspieler immer so und so oder der macht immer das. Das war halt, wir waren vor Ort, wir haben sie vor Ort gesehen, wir haben viele Spiele im Video gesehen und es war extrem schwer. Wobei ich muss sagen, wir haben uns, glaube ich, schon gut vorbereitet, weil wir das wirklich auch gut angegangen sind. Und ich mir gesagt habe, oh, wie schön wäre es gewesen, wenn ich vielleicht mal so ein ähnliches Spiel hätte. Und habe mir dann Gedanken gemacht, habe mich mit Samir ausgetauscht und gesagt, wie kann ich euch unterstützen. Und dann haben wir auch so gesagt, ja, es wäre vielleicht gut, wenn die Kulisse einfach auch da ist. Also es wäre natürlich anders, wenn jetzt das Stadion da irgendwie halb leer ist, weil im Aufstiegsspiel wird das Stadion voll sein. Deshalb habe ich mir so gewünscht, ey, es wäre geil, vielleicht als VfB, auch wenn es bei uns jetzt um nicht mehr viel geht, zu sagen, ey, wir nehmen das, als ob das vielleicht auch für uns ein Aufstiegsspiel ist. Lasst uns doch mal mit voller Kapelle dorthin fahren und nicht nur, ich weiß, das ist natürlich alles sehr viel verlangt, aber nicht mit 200 Zuschauern dahin zu fahren, vielleicht schaffen wir es, 800 Zuschauer dahin zu bringen oder 1000, wer weiß es. Aber das war einfach so ein Wunsch von mir, zu sagen, lass uns da hinfahren und sie so und uns so zu supporten, wie es vielleicht auch Lok machen würde. Ich gehe davon aus, es wird Lok.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, wir machen es so und gehen ins Spiel und versuchen auch vielleicht ein Stück weit so zu spielen, wie es vielleicht Lok macht, um sie bestmöglich dort vorzubereiten. Auch wenn es am Ende des Tages ein anderes Spiel wird, ja. Aber wie kann man es machen? Und da haben wir uns ein bisschen was ausgedacht und vielleicht hilft es den Havelse-Spielern.
Ist aber schon eine krasse Ansage, finde ich. So ein bisschen Lok zu imitieren, das ist ja auch für uns noch ein Pflichtspiel. Wie spielt Lok denn eigentlich taktisch? Weiß ich gar nicht.
Das werden wir Sonntag sehen. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein, nein, oder? Ich glaube, Lok 3 Punkte und 6 Tore, glaube ich, ist der Vorsprung vor dem letzten Spieltag. Also das ist sehr wahrscheinlich.
Ich glaube sogar noch mehr Tore, ne?
Noch mehr Tore?
Ja, ich glaube noch mehr.
Ja, es ist sehr wahrscheinlich. Also man weiß es nie. Ja.
Hallischer FC ist da.
Natürlich können wir sie nicht kopieren, aber wenigstens so ein bisschen in die Richtung. Natürlich fahren wir da nicht hin und wollen da irgendwie eine Kaffeefahrt machen. Wir wollen schon ein tolles Spiel abliefern. Aber ich glaube, mit den Zuschauern, mit dem Spielstil, wie wir es vielleicht dann an den Tag legen, können wir sie vielleicht ein bisschen vorbereiten. Es ist minimalst, aber ein paar Prozent sind immer besser als keine.
Das stimmt. Und damit helfen wir am Ende vielleicht nicht nur Havelse, sondern auch Jedlo oder dem Bremer SV. Denn wenn Havelse aufsteigt, steigt einer weniger ab. Ne?
Genau.
Okay.
Das und die Frage wollte ich stellen. Ich glaube, du hast auch gesagt, dass du Havelse als Fan der Regionalliga Nord dann die Daumen drückst. Wie viel Egoismus ist dabei, Havelse nächstes Jahr nicht mit in der Liga zu haben?
Das wird man mir eh nicht abnehmen. Natürlich, wenn sie hochgehen, hat man dann vielleicht einen starken Gegner weniger, aber ich bin nicht so arrogant und sage, das hatte ich glaube ich auch schon gesagt, wir gehen nächstes Jahr ganz steil und ziehen hoch. Also die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, dass wir ein bisschen demütiger sein sollten, wie wir es hatten in dem, zum Beispiel mit dem Aufstiegsjahr. Da waren wir auch für uns, haben gesagt, ey, lass uns mal gut arbeiten und am Ende schauen, was dabei rauskommt. Na klar, wussten wir, und wir werden immer eine gute Mannschaft haben. Der VfB wird eine gute Mannschaft stellen, aber wir steigen nicht einfach von so auf. Wir gehen nicht einfach durch die Decke, nur weil wir der VfB Oldenburg sind. Das wissen wir. Und ich meine das wirklich eher so, dass ich mich freue, wenn es die Regionalliga Nord schafft, weil wir einfach diesen Stempel haben von wir sind nicht gut. Und ich finde es so langsam ein bisschen langweilig, weil wir oft genug bewiesen haben, dass wir dass wir die Relegation schaffen können.
Ich wollte gerade sagen, die letzten Jahre hat ja auch zumeist der Nordvertreter gewonnen. Ja, damit nimmst du natürlich so ein bisschen das Thema nächste Saison mit ein. Klar, ihr werdet oben mitspielen wollen, das setze ich jetzt einfach mal voraus, zumindest wollen. Gleichzeitig kann man ein Zielmeisterschaft nicht so einfach ausrufen. Es gibt den Direktaufsteiger. Erwartest du da in den nächsten Wochen ein Hauen und Stechen auf dem Transfermarkt? Glaubst du, dass viele von den etablierten Vereinen richtig aufrüsten wollen im Sommer, um diese Chance des direkten Aufstiegs, also die etablierten Vereine meine ich natürlich, Meppen, Drochtersen-Assel, auch Kickers Emden wird sicherlich einiges tun. Werden die schon Gas geben? Was? Ja. VfB Lübeck. Ja. Wobei, da bin ich immer hin und her gerissen. Drei Monate lang Insolvenz und dann, ja, okay, aber lassen wir das. Ja.
Wenn man sich die Historie in den letzten Jahren anguckt und die Regionalliga-Staffel, die direkt aufsteigt, die es ja sonst nicht hat,
ja,
sieht man immer die ein oder andere Mannschaft gut investieren. Ist ja auch verständlich, weil man dann weiß, okay, man muss dieses Jahr, so blöd es heißt, nur Meister werden. Man braucht kein Relegationsspiel, was total absurd ist. Ja, ich gehe schon davon aus, dass Mannschaften, die schon mit dem ersten Platz kokettieren, dort was machen. Trotzdem finde ich, dass es in der Regionalliga Nord immer noch irgendwie recht human abläuft. Und wie gesagt, ich bin froh, dass wir so einen Kader haben, wie wir es haben, weil diese Mannschaft auch gezeigt hat, dass sie imstande ist, ihre Spiele zu gewinnen und sich zu entwickeln. Und um es dir vielleicht vorwegzunehmen, ich möchte jeden Tag ein bisschen besser werden. Und am Ende des Tages kommen die Punkte von alleine, wenn du jeden Tag besser wirst. Und das muss intrinsisch kommen, das müssen wir nicht anschieben, das muss von alleine kommen, mit unserer Hilfe. Aber wenn jeder Spieler sich sagt, ich möchte das, ich habe Bock, besser zu werden, jeden Tag, jedes Spiel, dann kommen die Punkte von alleine und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Aber nochmal, die letzten beiden Jahre haben uns gezeigt, dass wir vielleicht mal ein bisschen zurückschrauben sollten.
Ganz zum Ende, Henning, werfe ich dir noch ein Zitat hin. Das werfe ich extra nicht Dario hin, weil er schon ganz viel drüber geredet hat. Auch aus unserem Podcast zwei Tage nach deiner Rückkehr gegen den FC St. Pauli 2, wo ihr 4-0 gewonnen habt, hat Dario mit Blick auf die Restsaison gesagt: Ich will so viel Substanz und so viel Basis schaffen, dass wir zur neuen Saison keine Anlaufzeit mehr brauchen, dass wir da super stabil sind. Am Ende des Tages stärkt jede Platzierung, die wir nach oben gehen, das Selbstvertrauen. Deshalb möchte ich jedes Spiel gewinnen und versuchen, wirklich so viel positive Stimmung hineinzubekommen, dass wir den Verein wieder richtig nach oben bringen können. Ich glaube.
Amen.
Das ist gelungen, oder?
Das ist gelungen. Oh, ja, ein Teil davon ist gelungen. Der erste Teil zielt natürlich darauf ab, wie wir in die neue Saison gehen. Und
oh ja,
du sagst gerade
zweimal misslungen.
Ja, demütig geworden aufgrund der letzten beiden Jahre. Es waren sportlich zwei schlechte Jahre des VfB Oldenburg, muss man sagen. Die Ansprüche waren anders. Die Saison war nach oben. Beide Spielzeiten waren sie eigentlich schon im Oktober vorbei. Das war klar, dass nichts mehr nach oben geht. In dem Zitat hast du jetzt ja gesagt, dafür muss die Basis gelegt werden, dass das anders wird. Wir würden uns wünschen, dass das tatsächlich gelingt, dass man mal wieder schwungvoll in die Saison startet. Muss ja nicht sein wie in der Aufstiegssaison, dass man 8-mal in Folge gewinnt und 12-mal ungeschlagen ist. Gerne, kann auch gerne, ne? Also nimm das gerne mit. Das
ist ein lebendes VfB-Lexikon, mach weiter.
Ich erlebe einfach den VfB Oldenburg, das ist der Unterschied. Nein, aber von daher ist die Hälfte schon mal geschafft und wenn die andere Hälfte dieser Aussage auch noch klappt, das wissen wir dann Ende September, da freuen wir uns alle sehr.
Dario, vielen Dank, dass du da warst und dir so viel Zeit genommen hast, Stunde 20, da sind wir glaube ich fast noch nie gewesen.
Aber es
gab viel zu bereden, viele Fragen, wirklich toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir ja erstmal ein schönes letztes Saisonspiel, ansonsten eine schöne Auszeit im Sommer, bevor es dann wieder losgeht und freuen uns dann auf die neue Saison, in der es hoffentlich am Anfang weiter nach oben erstmal geht.
Wir bleiben optimistisch. Vielen Dank. Ne?
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe den Trainer und Henning extra vorher entlassen. Jetzt gibt es noch einen kleinen Schlussakt, einen kleinen Cameo-Auftritt, wie man so schön sagt. 2 Jahre lang musste er hier sich anhören lassen von Folge zu Folge, wie ich gegen den HSV piesacke. Und deswegen hat Sarom, mein ehemaliger Co-Gastgeber, es sich nicht nehmen lassen, nach dem HSV-Aufstieg am Samstag mir eine aktuelle Sprachnachricht zu schicken. Seht's ihm nach, der Mann ist in einem emotionalen Ausnahmezustand. Dreht eure Kopfhörer oder eure Lautsprecher schon mal ein bisschen leiser. Es könnte unangenehm werden. Viel Spaß mit dem bald wieder Erstligisten Sarom.
Moin, Jungs. Moin, Lars. In Anbetracht der Tatsache, dass der glorreiche HSV wieder zurück in der Bundesliga ist, habe ich mir gedacht, kann ich dir und euch dieses schöne, schöne Schmankerl nicht vorenthalten. Und ab. Wenn du aus Dortmund kommst, schießt Geld dir keine Tore. Wenn du aus der Hauptstadt kommst, scheißen wir auf dich und dein Lied. Wenn du aus Leverkusen kommst, dann lässt du Torwart gleich zu Hause. Wenn du aus Schalke kommst, ist das für uns ein Auswärtssieg. Und jetzt... Und wenn ich weit, weit weg bin, ob in Juve oder Rom, dann singe ich Hamburg meine Perle und singe Home, sweet home. Oh, Hamburg meine Perle, du wunderschöne Stadt, du bist mein Zuhause, du bist mein Leben, du bist die Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann. Und damit wollte ich nur noch mal sagen, der HSV ist zurück in der Bundesliga, Jungs. Geil! Yeah!